So, ich bin jetzt in Modelwitz angekommen mit der Straßenbahn. Ich muss jetzt zur Elsterbrücke laufen und muss mal rausfinden, wo das eigentlich ist. Ich suche die Elsterbrücke, die soll circa 500 Meter von dem... Einfach hier runterlaufen?
Okay. Ja, auf der anderen Straßenseite. Dann links ein Stückchen und dann die nächste Straße rechts rein.
Die sehen Sie schon.
Und dann immer auf der Straße bleiben.
Okay, supi.
Und da kommt, das ist eine Holzbrücke.
Mhm. Ja. Okay, super. Dankeschön. Ich biege jetzt ab in die Waldstraße. Das hört sich schon mal so ein bisschen nach Leipziger Auenwald an. War das schon hier? Gasthof zur Landesgrenze. Okay. Das sieht etwas gruselig aus mit dem Adler und in altdeutscher Schrift. Herr Steuer?
Nee, hallo.
Hallo, schönen guten Tag, freut mich.
Vielleicht mal ganz kurz erstmal noch die grundlegende Frage, ja. was Sie sich denn gedacht haben oder was für Sie sozusagen wichtig ist oder wie wir es machen wollen. Also wollen Sie ein paar Fragen stellen oder soll ich dann mal so ein paar grundlegende Dinge erzählen oder wie wollen wir das machen?
Also ich bin da ziemlich offen. Also ich muss selber zugeben, dass ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Also es ist bestimmt auch nicht das erste Mal, dass ich im Leipziger Auenwald bin, aber dass ich so weit draußen hier bin, das ist das erste Mal auf jeden Fall.
Naja, als ich frisch war in Leipzig, sind wir immer hier an der Neuen Luppe Fahrrad gefahren dann raus. Mhm. Das ist immer eine ganz schöne Strecke gewesen. Aber wenn man dann sich ein bisschen näher damit beschäftigt, da weiß man auch, das ist nicht die Idee von Aue Beispiel. Ne? Also genau, mein Vorschlag wäre sonst, dass wir einfach, also wie gesagt, ich habe ein bisschen Kartenmaterial dabei.
Super.
Ich habe auch sonst hier nochmal so Detailgeschichten, weil hier da hinten drin liegt sozusagen unser liebstes Amphibienleichgebiet, also wo sich die Kollegen aus meinem Verein halt seit eigentlich DDR-Zeiten drum kümmern. Schon damals gab es ja so einen ehrenamtlichen Naturschutz und genau, und was einfach eben dann auch bewahrt werden konnte, da ging es mal darum, das zu verkippen und so. Also das heißt, ich habe da dann noch ein bisschen Spezielleres, da könnte man vielleicht nochmal drüber sprechen, zumal das eben wirklich sehr interessant und wertvoll auch ist. Genau, aber was sozusagen Ablauf angeht, wir könnten halt einmal sozusagen geradeaus durchgehen, dann sehen wir mal das Grundübel, die neue Luppe, ne? Nämlich das ist sozusagen das Grundproblem, was gelöst werden muss. Und dann könnten wir sozusagen nochmal ein bisschen reingehen und schauen, was sozusagen wir an besonderen Werten dann auch haben und an interessanten Dingen hier, genau.
Wow.
Also prinzipiell ist das sozusagen die nördliche Begrenzung von der Aue, die Weiße Elster. Und im Prinzip hat sich sozusagen auf so einer Breite von 3 Kilometern ungefähr dieses riesige Auengebiet entwickelt zwischen der Weißen Elster und der Alten Luppe, die sozusagen die südliche Begrenzung ist. Das ist die Situation eigentlich seit der letzten Eiszeit, als sozusagen hier der gesamte, diese Eiszeitterrasse sozusagen gebildet wurde von Norden her und die Weiße Elster abgeleitet wurde nach Westen, genau.
Ja, wir stehen hier gerade jetzt auf der Brücke, der sogenannten Elsterbrücke. Ja, es ist wunderschönes Wetter und ich weiß nicht genau, wir sind jetzt hier auf der Luppe, wir stehen hier jetzt...
Nee, das ist die Weiße Elster.
Ah, das ist die Weiße Elster,
genau.
Okay.
Die Weiße Elster ist eigentlich so der noch vorhandene natürliche Flusslauf. Die Weiße Elster hat früher auch noch Hochwasser mitgebracht ins Gebiet, aber ist mittlerweile leider vollständig durchgeregelt. Das heißt, vorne in Leipzig hat man sozusagen durch wasserbauliche Maßnahmen dafür gesorgt, dass jetzt die Schwankung in diesem Fluss sehr gering ist. Und das ist eben auch ein Grundproblem, weil die Aue braucht eben regelmäßige Überschwemmungen, um ihren Wert zu bewahren. Das ist unser großes Problem im Augenblick. Überschwemmungen und Dynamik, das sind so die Grundprinzipien, die wir in der Aue brauchen. Dadurch entstehen regelmäßig neue Lebensräume, verschwinden alte auch wieder. Und das ist aber auch eine Geschichte zum Beispiel, die nach dem sozusagen geltenden Verständnis von Naturschutz etwas schwierig ist, weil man eben immer sagt, wir haben sozusagen hier unseren Tümpel, da ist die und die Art drinne. Aber letztlich ist es so, in der Aue müssen wir auch den Mut haben zu sagen, es verschwindet an der einen Stelle mal was und an der anderen Stelle entsteht wieder was. Das ist auch historisch immer so gewesen. Man hat also immer sozusagen durch die Kraft des Wassers eine Verlagerung gehabt, eigentlich auch von Landflächen. Es gab Abbrüche, es gab eine Verlagerung von Läufen, es gab Altläufe, die sozusagen abgetrennt wurden, neue Läufe, die dann entstanden sind. Und diese Dynamik, die brauchen wir eigentlich, weil das ist das, was den besonderen Wert der Aue einfach ausmacht.
Ja.
Ja, ich habe auch vorhin schon mal kurz geguckt. Also wir können auch sonst diesen üblichen Weg dann zurückgehen. Das ist immer so unsere Strecke, wenn wir ins Naturschutzgebiet reingehen.
Ja.
Dass man halt an der Weißen Elster dahinter und dann eben, wie gesagt, dieser Gehölz und dahinter, das ist sozusagen dieser große Lachenkomplex.
Ja, gerne.
So, es ist halt Winter.
Genau, es ist Winter und wir laufen auf den letzten Resten von Schnee, der langsam schmilzt. Aber wie ihr vielleicht noch hört, ist noch nicht alles geschmolzen.
Hier sieht man halt auch sehr schön einfach diese Reste von dem, was Auwald mal war. Ne? Also wir stehen jetzt hier an der Neuen Luppe und haben hier so ein Relikt letztlich von einer Weichholzaue. Also das heißt, man sieht hier sehr alte Weiden. Und das ist so eine Geschichte. Hier ist natürlich früher ganz oft das Wasser durchgegangen, ungefähr jährlich. Dadurch entstehen solche Lebensräume. Das nennt man die sogenannte Weichholzaue. Das ist natürlich eine Geschichte, die ist für einen Förster nicht so interessant, weil mit den Weichhölzern kann man nicht so viel anfangen. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn es um die Hartholzaue geht, läuft man bei Förstern auch manchmal offene Türen ein, weil die sich natürlich freuen, ach, da werden jetzt Eichen gepflanzt, also Wertholz, mit dem ich irgendwann mal richtig Geld machen kann. Das ist halt zum Beispiel auch so ein bisschen die Frage. Ne? Also gerade beim Sachsenforst bin ich manchmal ein bisschen unsicher, ob nicht eigentlich das der Grund ist, weswegen man sagt, naja, dann macht halt. Aber es fehlt halt auch da so ein bisschen die Überzeugung und der Blick darauf, dass eben Aue auch nicht nur Auwald ist, ne, sondern eben nicht umsonst heißt es das Leipziger Auensystem. Und zu einer Aue gehört eben neben dem Wald immer auch die Wiesen und die Gewässer natürlich. Und wir fallen ja selber manchmal so rein in diesen Duktus, dass man sagt, wir reden nur vom Auwald, aber eigentlich ist das Quatsch. Ne? Also eigentlich muss man wirklich dieses Mosaik betrachten. Und wer dann am Ende sagt, wir machen jetzt hier nur ein Auwaldprojekt, der hat eigentlich zu kurz gegriffen. Ne?
Sondern wie würdest du es dann greifen als das große Ökosystem oder Teil genau. des großen Ökosystems?
Genau, genau. Wir müssen das Ökosystem als Ganzes betrachten, begreifen und entwickeln. Und entwickeln heißt in dem Fall natürlich nicht, dass das 100% dahin gehen muss, wo es mal herkam. Also das ist sicher illusorisch, dass man sagt, sozusagen, wir wollen den historischen Zustand wieder haben. Aber wir müssen einfach der Natur Raum lassen. Wir müssen der Aue Raum lassen für die natürlichen Prozesse. Und das ist auch nicht nur sozusagen ein Spleen von Naturschützern, sondern das ist auch das, wozu sich Deutschland verpflichtet hat gegenüber der EU. Also wir sind hier in einem europäischen Schutzgebiet. Dieser europäische Schutzgebietsstatus, der ist sehr stark. Deutschland ist gerade gestern verklagt worden von der EU wegen Nichteinhaltung und Nichtumsetzung dieser Vorgaben. Also das zeigt ja auch schon, dass das eine Geschichte ist, die nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist, auch von politischen Entscheidungsträgern. Also das ist halt das, was uns als Naturschützer auch immer stört, dass wir letztlich eigentlich nur oder oft nur daran erinnern, was im Gesetz steht und was, ja, wozu sich der Staat auch schon verpflichtet hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das ist natürlich das Traurige, weil irgendwo wissen wir alle und bis hin eben zur höchsten politischen Ebene, dass das notwendig ist. Aber wir sind dann sozusagen die Nestbeschmutzer, wenn wir es einfordern. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen das Spielchen.
Du hattest eben gerade hier auch vom Weichholz gesprochen. Weichholz, welche Baumarten sind das?
Weiden, Pappeln und Weiden in erster Linie. Wir reden bei den Pappeln zum Beispiel immer nur über diese Hybridpappeln zur Papierproduktion. Aber letztlich gibt es eben auch die Schwarzpappel sozusagen als ursprüngliche Pappelform. Die ist vom Aussterben bedroht. Also das ist zum Beispiel auch was, wo wir tatsächlich auch mit dem Sachsenforst mal ein Projekt gemacht haben zur Wiederansiedlung der Schwarzpappel, was eben eine sehr schwierige Geschichte ist, weil es kaum noch Restbestände gibt. Also weil eigentlich das Genmaterial, das Saatgut ist halt eigentlich gar nicht mehr da. Weil gerade solche Weichholzauenflächen, die wurden ganz oft zugeschoben, verkippt, natürlich vorher gefällt. Also wir reden ja auch nicht nur über die Siedlung sozusagen mit ihren Auswirkungen auf den Auenbereich, sondern natürlich auch über die Landwirtschaft. Wenn wir jetzt hier gleich über die Neue Luppe rüber gucken, sehen wir auf der anderen Seite den Pfingstanger. Der Pfingstanger war früher eine riesige Grünlandfläche.
Pfingstanger ist. Oder gehen wir kurz rüber?
Können wir auch machen, genau. Ja. Ja, wir kommen jetzt hier auf den Deich der Neuen Luppe und da sieht man eben schon sehr schön, was man hier für Unterschiede überbrückt hat. Also ich würde mal sagen, das sind so 4-5 Meter, dass die Deichkrone über dem ursprünglichen Auengebiet liegt. Und das beschreibt eigentlich schon sehr gut, was hier los ist. Also das ist genau das Problem. Wir haben sozusagen höher gebaut und dadurch die Aue vom Wasser geschützt. Und das ist halt einfach totaler Schwachsinn, weil wir haben ja gerade gesehen, wir sind ja über die Weiße Elster gekommen. Bis dahin ist keine Bebauung. Also wir reden eigentlich davon, dass wir eine Aue, die völlig unbesiedelt ist, vor Wasser schützen.
Man hat es jetzt gebaut, um die Siedlung jetzt vor dem Wasser zu schützen oder weil man hier jetzt einen Radweg oder so bauen wollte? Was ist so der Hintergrund von diesem Bau?
Da sieht man auch sehr schön, dass jetzt hier ein Hochwasser runterkommt oder kommen könnte. Das Wasser bleibt halt bloß zwischen den Deichen. Ne? Es ist tatsächlich so, dass der Grund für den Bau der neuen Luppe jetzt weniger an dieser Stelle der Siedlungsschutz war, sondern tatsächlich das am Ende eine, ich sag mal, das gehört zur Autarkiepolitik der Nazis. Ne? Das hat der Reichsarbeitsdienst hier gemacht. Und damals war das Anliegen, dass man hier überall großflächig Landwirtschaft betreibt, zur Selbstversorgung sozusagen. Und genau, das sind die Ergebnisse. Jetzt sieht man eben sehr schön da drüben diesen Pfingstanger, das ist eine Riesenfläche. Diese Fläche, und das kann man jetzt eben wirklich sehr, sehr schön sehen, wir haben auch Luftbilder davon gemacht, da waren früher auch überall kleine Gewässerarme. Ne? Und wo jetzt das Wasser steht, das sind tatsächlich diese alten Arme, die dann immer noch mal wieder Wasser kriegen, ne? Weil sie eben doch historisch die normalen Abflussbahnen sind. Das heißt letztlich aber auch, dass die Fläche für den Landwirt gar nicht diesen riesigen Wert hat, weil sie immer nur eingeschränkt bewirtschaftet werden kann, weil sie vernässt ist. Die vernässten Stellen bringen auch keinen Ertrag und sie erschweren natürlich auch, mit dem Trecker rüberzufahren und da seine geraden Bahnen zu ziehen. Ne? Das heißt, auch da stellt sich natürlich die Frage, ob das wirklich so sinnvoll ist, abgesehen davon, dass Deutschland ja nun seit Jahrzehnten ein Agrarexportland ist. Ne? Also man muss halt auch sagen, es geht einfach nicht um Selbstversorgung. Das ist ein Problem früherer Zeiten vielleicht gewesen. Was man tatsächlich gemacht hat, und das zeige ich dann auch nochmal auf der Karte, also was man gemacht hat, ist, dass man wirklich diese alten Flussläufe konsequent zerschnitten hat. Deswegen macht diese neue Luppe auch solche großen Bögen. Und wir sehen jetzt zum Beispiel ein bisschen weiter flussabwärts, wäre jetzt so ein ehemaliges Binnendelta. Da sind 4 bis 5 ehemalige Luppeläufe verzweigt weitergelaufen und die hat man mit der neuen Luppe komplett durchtrennt. Und dadurch zum Beispiel auch eben in dem Gebiet Luppeaue, also nördlich, wo wir uns eben auch stark machen für diesen Lachenschutz, dass da eigentlich das Wasser, was ursprünglich immer kam, eben nicht mehr ankommt. Weswegen wir dann auch so nach Notlösungen gesucht haben. Eben zum Beispiel gibt es jetzt einen Wasserzufluss aus der Weißen Elster, der dann eben zur Laichzeit angestellt wird und dann aber auch wieder ausgemacht wird, zugemacht wird, weil wir brauchen natürlich auch Trockenphasen im Auwald. Auch das ist sozusagen Teil der Dynamik, wird oft vergessen so ein bisschen. Also am Ende muss man sagen, die Überschwemmungen und die Trockenphasen führen in der Aue eben zu dieser besonderen Artenmischung. Ne? Also weil letztlich die Trockenphasen wie die Hochwasserphasen sind sozusagen entscheidende Faktoren, was das Unterdrücken von Pflanzen und Bäumen angeht, die in der Normallandschaft sozusagen vorhanden sind. Also die Aue zeichnet sich zum Beispiel immer durch einen hohen Anteil an Stieleichen und entsprechend anderen Harthölzern aus. Die haben aber nur eine Chance, wenn der Ahorn eben sich nicht so ausbreitet. Und der Ahorn breitet sich aus bei Verhältnissen, wie wir sie jetzt haben. Aber der Ahorn ist die erste Pflanze, die sozusagen bei Überstauung abstirbt. Aber er ist auch der erste Baum, der sozusagen Trockenheit schlecht verträgt. Also das heißt sozusagen diese Extreme, die es hier gibt in der Aue, die sind natürlich genau das, was den besonderen ökologischen Wert ausmachen.
Ja, und dass der Ahorn jetzt quasi hier wächst, ist dann auch das Zeichen dafür, dass dieser dynamische Wechsel einfach nicht mehr hier stattfindet. Wann hat er denn das letzte Mal stattgefunden? Also wie lange ist dieses Gebiet nicht mehr so dynamisch oder natürlich dynamisch, wie es war? Du hattest eben schon irgendwie kurz die Nazis angesprochen. 1933 oder irgendwie? Ja, seit wann?
30 folgende, genau. Also man muss sagen, die Geschichte der... Die Planer sagen, Überformung des Leipziger Auensystems, also der massiven menschlichen Veränderung des Auensystems, die beginnt, ich sag mal, wenn man jetzt die Mühlen, die historischen, ausklammert, in der Form um 1850. Damals wurde von auch unter anderem einem Staatsbeamten und einem Leipziger Beamten wurde ein Konzept entwickelt, das nannte sich damals zur Berichtigung der Weißen Elster. Das war sozusagen die Denke, die dahinter steckte auch schon. Das betraf zuerst mal die zentral gelegenen Bereiche, also vor allen Dingen natürlich im Raum der Stadt Leipzig, also in die Phase und folgende fällt dann sowas wie Bau auch letztlich des Musikviertels oder anderer Stadtviertel, die eben in der alten Aue liegen. Fortgesetzt, es gab sozusagen zu der Zeit, gab es dann hinter Leipzig noch eine Flutrinne, dann hat man dieses Elsterbecken gebaut. Das war aber alles nur sozusagen durch die Stadt durch und danach durfte das Wasser sozusagen sich noch frei entwickeln, frei fließen. Und dann gab es eben sozusagen dieses Grundübel, Neue Luppe, wurde dann letztlich in zwei zeitlichen Abschnitten gebaut, und zwar eben einmal 1938 folgende, das war dieser Nazi-Reichsarbeitsdienst, ne, wo es natürlich auch um die Beschäftigung der Leute ging. Die wurden dann natürlich eingestellt, als der Krieg anfing. Und das heißt, es gab dann sozusagen danach eine relativ lange Pausenzeit. Zu der Zeit wurde das Wasser sozusagen ja, 2-3 Kilometer hinter der Stadtgrenze dann eben in dieses natürliche Binnendelta wieder entlassen und konnte da dann wiederum ganz normal dynamisch eben sich ausbreiten. Und dann gab es eben Mitte der 70er Jahre noch große Hochwässer und eigentlich erst in dem Zuge hat man dann zu DDR-Zeiten diese neue Luppe hier bis hinten durchgebaut auf die anhaltinische Flur, wo dann weiter hinten das in auch eine kanalisierte Weiße Elster dann fließt. Genau, also im Prinzip sozusagen all die Geschichten, die noch im 19. Jahrhundert passiert sind, da gab es auch die sogenannte alte Flutrinne, was aber immer dazu führte, dass hier in dieser Region, wir sind ja relativ weit draußen, einfach das Wasser frei arbeiten konnte. Und das wurde dann sukzessive Stück für Stück eben weitergeführt. Diese Planung, ne, muss man halt auch sagen, ne? Ich meine, am Ende hat die DDR die Nazi-Planung vollendet. Auch wieder ein schönes Detail eigentlich. Genau.
Ruhiges Wasser sieht anders aus. Vielleicht könnt ihr das hier auch mal hören.
Das ist ja auch Wahnsinn, wie die flitzt da, die Ente.
Ja.
Ich hab's besser als Bob fahren. Achso, jetzt weht's hier auf einmal so, weil eigentlich wollte ich ja die Karten tatsächlich mal ausbreiten.
Ja, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob man dann dahinter, ich weiß nicht, ob das da auf diesen
Platten da. Ich wollte jetzt mal kurz noch mal so ein bisschen diesen Blick in die Geschichte machen.
Mhm, gerne.
Genau, dieser Plan, der ist jetzt nicht ganz so alt, der stammt von 1913. Mhm. Also man sieht zum Beispiel hier, ne, ganz viel noch, was einfach nicht bebaut ist, wo man dieses Straßenraster noch hat. Und das ist zum Beispiel hier dieses Waldstraßenviertel. Ne? Mhm. Waldstraßenviertel sieht man hier auch wieder sehr schön, liegt auch wieder nur in der alten Aue zwischen entsprechend hier jetzt Pate in diesem Fall. Und das ist sozusagen der alte Elsterverlauf. Ne? Mhm. Das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, die hat man dann irgendwann zugeschüttet. Hier ist jetzt das Zentralstadion im Prinzip, die Frankfurter Straße, die ist die Jahnallee. Genau. Worauf es mir aber ankommt, ist, dass man eben hier doch sehr, sehr schön sieht, dass eben selbst Anfang des 20. Jahrhunderts hinterm Elsterbecken man dem Fluss einfach ein Stück weit auch seinen Lauf noch gelassen hat. Ne? Da gab es dieses Hochflutbett, das ist die sogenannte alte Flutrinne. Über die wurde nochmal das Wasser hier sozusagen an Gohlis und den anderen nördlichen Stadtvierteln dann vorbeigeleitet. Aber man hat hier halt noch diese ganze historische Struktur. Hallo Martina, grüße dich. Das ist ja schön, dass es doch noch gepasst hat. Nochmal kurz so die Frage, was sind denn eigentlich so deine Lieblingsthemen? Weil
ja, ich wohne ja in der Elsterluppe Aue in Lochau, in Sachsen-Anhalt, so zwischen Schkeuditz und Halle. Und ja, die Aue ist bei uns nur noch ein Relikt. Die Weiße Elster ist ja da im Zuge des Braunkohletagebaus verlegt worden in ein künstliches Bett. Und die ist halt vollkommen abgekoppelt vom eigentlichen Auensystem. Liegt sie in so einer Tonwanne. Und die ganzen Gewässer, die so rundherum sind, außer den zwei großen Seen, sind in den letzten Jahren komplett ausgetrocknet gewesen. Und ich habe keinerlei Amphibien mehr gesehen. Und die Vögel hatten natürlich auch große Probleme. Ich mache in dem Bereich, da habe ich lange Jahre die Wasservogelzählung gemacht. Aber es war dann einfach nichts mehr zu zählen da, ja, weil die Gewässer einfach ausgetrocknet waren. Und ja, unser großes Anliegen ist, dass die Aue wieder an das Fließgewässer des Elster-Luppe-Systems mit angeschlossen wird. Dass wir also Deichschlitzungen brauchen oder Deichrückverlegungen oder von mir aus auch die ökologisch betriebenen Polder, die das Umweltministerium plant. Aber das muss halt tatsächlich dann auch so sein, dass dann wirklich Wasser in diese Flächen da kommt, weil die ganzen Auwälder bei uns, die vertrocknen auch und die Bäume sterben ab, weil eben kein Wasser mehr da ist. Und ja, das ist halt alles sehr unbefriedigend, weil das sind der wichtigste Auwaldbereich in Deutschland, der Bereich zwischen Halle und Leipzig, und das stirbt eben, ja, und erst recht jetzt in diesen Dürrezeiten sind sie dann halt besonders betroffen, und da müssen wir ganz dringend wieder Wasser hinbekommen. Und das Schöne ist, dass das halt auch inzwischen die Bevölkerung mitbekommen hat, die da an der Aue lebt, und selbst CDU-Ortsbürgermeister haben mich schon auf dieses Thema angesprochen, dass das jetzt mal angegangen werden müsste, dass da wieder Wasser hinkommt. Also ist gerade wirklich Dynamik drinne.
Das macht ja mal richtig Hoffnung, Martina, wie gut, dass du da bist. Weil ich habe ja schon gesagt, wir bohren seit Jahren diese dicken Bretter, und ich habe immer wieder das Gefühl, es ist dran.
Ja, ja, ne, das heißt auch nicht, dass es morgen losgeht, aber das ist jetzt eben dann durchaus auch Druck von der Bevölkerung da. Die haben sich zum Beispiel auch an den Sachsen-Anhaltinischen Landesbetrieb für Hochwasserschutz gewendet und haben gesagt, hier, wir möchten, dass das Renaturierungskonzept vom NABU Merseburg-Querfurt umgesetzt wird. Und jetzt ist eben auch diese Veröffentlichung vom NABU Sachsen und vom UFZ gekommen, und das ist offenbar auch wahrgenommen worden. Und dass dann eben die Frau Zabäunig war ja auch, ich bin Umweltausschussvorsitzende im Kreistag vom Saalekreis, und da hatte ich die zu Gast, und da hat sie das Projekt auch vorgestellt, und es ist da auf recht viel Begeisterung gestoßen, sodass da auch jetzt quasi Nachfrage entsteht bei unseren Behörden, dass wir da uns jetzt mit einbringen und dass das umgesetzt wird. Da bin ich guter Dinge, dass wir da jetzt vielleicht tatsächlich mal was erreichen können.
So ein bisschen einordnen kannst. Genau. Also sagt, hier weiter unten beginnt diese Wildbettluppe, ne, was sozusagen der historische Luppelauf ist, der dann rübergeht nach Sachsen-Anhalt, der hier eben auch komplett durchschnitten ist. Ne? Also das ist zum Beispiel hier nördlich davon. Das ist dann eigentlich die alte Luppe historisch. Das liegt aber komplett trocken. Ne? Also genau, und da sieht man eben auch sehr schön, dass man diese neue Luppe wirklich ganz bewusst da auch drüber gelegt hat, um das zu zerstören, diese Strukturen. Und jetzt reden wir genau über diese Geschichte, wo es dann hier sozusagen weitergeht. Und das ist der alte Luppeverlauf noch, ne? Aber
in größeren Teilen komplett trocken gefallen. Da sind dann natürlich auch die ganzen Insektenlarven, die ganzen Muscheln und die Fische und so, die nicht weggekommen sind, sind alle gestorben. Und ja, auch die Wasserpflanzen. Und das ist dann halt ganz schwierig, wenn so ein Gewässer dann immer wieder komplett neu besiedelt werden muss. Muss ja auch irgendwo erstmal herkommen, ja. Und ja, und die Gehölze drumherum, die vertrocknen dann eben regelrecht. Und hier in dem Bereich, das sind die Auwaldbereiche, die ich meinte. Diese großen grünen Flecken hier dann so. Hier ist auch noch ein ganz großes, das Döllnitzer Holz und das Burgliebenauer Holz. Diese ganzen Bereiche sind total trocken. Und hier liegen zum Teil auch noch Altarme so drin, ja, sodass man die alle schön mit anschließen könnte. Das Problem ist, die Weiße Elster liegt leider aber auch viel tiefer. Also die liegt unter der Erdoberfläche, ja. Und das ist halt eine sehr schwierige Sache. Und da muss man dann tatsächlich auch mit Sachsen zusammenarbeiten. Da muss quasi das Elsterflutbecken muss quasi weg, weil das ist eher eine Sedimentfalle. Also alles, was an Geröll, Kies und Sand aus den sächsischen und Thüringer Gebirgen kommt, landet hier quasi in einer großen Schüssel im Elsterflutbecken. Und normalerweise ist das ja so, also Gewässer, wenn die schnell fließen, würden die sich automatisch reingraben, immer wieder tief in den Boden rein. Und das wird verhindert, indem von oben aus den Gebirgen das Gewässer Sedimente mitbringt, sodass es wieder weiter an der Oberfläche bleibt. Und das passiert eben nicht, wenn man eben diese Sedimentfalle Elsterflutbecken hat. Ja, und deshalb ist es ganz schwierig, in diese Bereiche hier Wasser zu bekommen, weil die Elster einfach tiefer liegt. Und es kann ja nicht einen Berg hochfließen. Ja, da braucht man also, das ist keine einfache Aufgabe. Und die müssen wir angehen.
Das sind dieselben Probleme letztlich wie hier auch. Ne? Also es ist tatsächlich dieser tiefe Einschnitt von den Gewässern, das ist so mit das Grundproblem. Man muss aber auch sagen, das hat man ja wirklich auch bewusst gemacht. Ne? Also wenn man sich anguckt, wie früher eben diese Kanalisierung durchgeführt wurde, da hat man ja auch eigentlich immer nur so ein Gewässer vorgestochen und das Wasser selber hat sich dann den Weg gegraben. Ne? Und eben mit dem Effekt, dass es, wenn es kein sogenanntes Geschiebe gibt, dass das eben immer nur tiefer reingeht. Und das ist halt das Problem. Wir haben es ja vorhin auch schon gesehen. Ne? Also jetzt steht die neue Luppe relativ hoch gerade, aber das ist eben dieser Momentaufnahme, weil gerade Schneeschmelze ist. Ansonsten liegt die eben auch einfach nur tief drin und hat dann eben nicht nur das Problem, dass das Wasser sozusagen nicht in die Aue geht, sondern eben auch diesen Trichtereffekt, was ich schon gesagt hatte, ne? Dass dann eben auch das Grundwasser sogar noch rausgezogen wird aus der Aue.
Als normaler Mensch kann man sich das gar nicht vorstellen, ja, dass ein Gewässer, was da so lang fließt, die Gegend entwässert, in der, wo es durchfließt. Ja, das ist halt eine ganz verrückte Sache. Und das, ja, ist schwierig anzugehen, aber wir müssen machen.
Hier sieht man es auch nur so ganz grob. Das ist jetzt wirklich meine Karte von 1730, Gerlach. Hier sieht man zum Beispiel auch, wie wichtig auch die Wiesen waren. Ne? Also das ist die Bezeichnung für, hier steht Wald, aber hier gab es einfach auch diese großen Frankfurter Wiesen. Ne? Und dann sieht man hier eben diese Flussläufe, wie die sich aufteilen und wieder zusammenlaufen. Ne? Und das gab es aber noch viel, wenn man genauer hinguckt, in der Mikrostruktur noch viel ausgeprägter. Ne? Also dass man wirklich lauter kleine, wo dann mal im Hochwasserfall mal ein bisschen was lang geflossen ist, weil es da ein bisschen niedriger war als drumherum. Das kann man auch hier dann letztlich sehr schön sehen, wenn wir dann nochmal reingehen. Da hat man zum Beispiel auch sehr schön, es gibt diese Geländekarten, ne? Digitale Oberflächenkarte, Oberflächenprojektion. Da sieht man das wirklich sehr, sehr schön, weil die mittlerweile eine Genauigkeit haben von ein paar Zentimetern. Das heißt, da sieht man wirklich ganz genau, wo sind nochmal solche Hochflutrinnen, wo sind Altgewässer, die etwas tiefer liegen, die vielleicht heute noch Wasser führen oder nur als Standgewässer noch vorhanden sind. Alles dieses gibt es sozusagen. Und genau dieses Mosaik ist es eben auch, was das so wertvoll macht.
Wo dann auch über den Lauf der Jahreszeiten Wasser gehalten werden konnte. Ja, das ist dann halt bei einem Hochwasser reingeflossen und dann ist der Wasserspiegel wieder ein bisschen gefallen und dann stand aber zum Beispiel in solchen Senken dann da für längere Zeit Wasser und dann gab es halt Reproduktionsgewässer für Amphibien und all solche Sachen. Ja, und das ist eben alles verschwunden.
Das ist auch der Grund übrigens, weswegen wir uns auch als NABU immer für diese Lachen hier stark gemacht haben. Ne? Die Lachen sind ja eigentlich nur wiederum ein künstlicher Lebensraum. Das heißt, das sind die Ergebnisse von Lehmgewinnung hier in der Aue. Das hat man historisch ja seit Jahrhunderten auch gemacht. Und dadurch, dass eben es diese Lebensräume sozusagen auf natürlichem Wege nicht mehr gab, haben die eben eine ganz besondere Funktion auch gehabt sozusagen im Erhalt dieser Arten, ne? Weil die müssen ja von irgendwoher wieder einwandern, wenn das Luppe-Problem gelöst ist, wenn die Aue wieder funktioniert. Und das sind sozusagen die letzten Rückzugsorte eben für diese typischen Arten. Und auch deswegen, wie gesagt, unser Einsatz dafür, obwohl es letztlich auch nur Biotope aus zweiter Hand sind, wie wir dann sagen, ne? Aber eben, solange es das nicht mehr natürlich gibt, brauchen wir das in einer anderen Form, weil sonst haben wir nicht das Potenzial, dass die Aue wieder so viele Arten, also dann müssen die Arten viel weiter einwandern oder sowas. Ne? Also das ist sozusagen die letzten Rückzugsorte.
Gerade bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass viele oder etliche Arten bei uns in Bombentrichtern überlebt haben, weil Leuna und Buna ist ja im Zweiten Weltkrieg sehr stark bombardiert worden, also auch sehr Flächen großflächig, sodass das dann auch weit in die Landschaft rein ist. Und da haben wir zum Beispiel das südwestlichste Rotbauchunkenvorkommen. Und da haben Rotbauchunken halt in zwei Bombentrichtern überlebt, weil da im Frühjahr dann halt immer, weil die so tief waren, stand da halt Grundwasser drin oder Regenwasser angefüllt, so eine Mischung aus beiden. Und da haben halt die letzten Rotbauchunken, nachdem die Aue komplett überformt wurde, haben da die letzten Rotbauchunken überlebt. Und dann haben wir in dem Bereich sind halt auch alte Lehmgruben gewesen. Die hat der NABU Merseburg-Querfurt dann halt, ja, da gab es halt Maßnahmen, dann zum Beispiel Entbuschungsmaßnahmen und dass das ein bisschen tiefer gemacht wurde sogar, damit da eben Wasser drin ist, um den kleinen Restlebensraum etwas zu vergrößern, damit sie eben nicht nur ihre zwei Bombentrichter da haben. Genau, und das sind dann quasi so die, sage ich mal, so die Bevorratungen Da erhalten wir Sekundärlebensräume und Arten, die da typisch sind, damit dann, wenn die Aue irgendwann mal wieder in einem besseren Zustand ist, damit sie sich von da aus dann wieder ausbreiten können. Ja.
Das heißt, du bist auch in Bezug auf die Amphibien und Tiere bei NABU aktiv?
Naja, also ich versuche mich da einzubringen. Ich bin auch schon bei den Veranstaltungen vom NABU Sachsen mit der Lebendigen Lupe, bin ich schon seit über 10 Jahren immer mit dabei und habe auch versucht, dem Bundesministerium und dem Bundesamt für Naturschutz immer klar zu machen, so ein Projekt kann halt nicht, ein Fließgewässer kann nicht an der Landesgrenze enden, ja, weil dann fließt es einfach nicht. Da muss man eben auch in Sachsen-Anhalt weitermachen und es hat halt jetzt über 10 Jahre gedauert, jetzt haben sie es verstanden und jetzt wollen sie auch selber ein länderübergreifendes Projekt machen. Steht der Tropfen, höhlt den Stein.
Was man sagen muss, ganz ehrlich, wir freuen uns ja auch immer wieder über Input aus Sachsen-Anhalt, zumal da dieser LHW, dieser Landesbetrieb Hochwasserschutz, der hat schon sehr viel stärker verstanden, dass Aue auch Hochwasserschutz ist. Ne? Und die machen auch wirklich tolle Projekte, also wo wir teilweise denken, wow, es geht doch, wenn man nur will. Ne? Und insofern kann das ja eigentlich auch diese Lupe-Idee letztlich nur dienen, wenn wir über die Schiene dann auch ein gemeinsames Projekt auf die Beine kriegen.
Dann würde ich mal sagen, gehen wir vielleicht mal in die Natur, oder?
Die Brücke tatsächlich ist übrigens ursprünglich eine Lehmbahnbrücke. Wir sehen auch drin im Gebiet noch Relikte von der Lehmbahn. Und hier auf dieser Pferdeweide, da war der große Rundofen, Ringofen, mit dem der Lehm gebrannt wurde. Leipzig ist ja sozusagen komplett aus der Aue gebaut. Ne? Wir haben ja einen Riesenanteil an Backsteingebäuden und das ist alles aus der Aue gewonnen worden. Und diese Ringöfen, das war sozusagen auch eine technische Revolution, weil man da im fortlaufenden Verfahren Backsteine brennen konnte. Ne? Also sozusagen, das war ein, na, so wie heutzutage Verfahrenstechnik ist, ne? Das geht halt vorne rein, hinten raus und das ist ein ständiger Prozess. Ne? Das war sozusagen das Besondere und deswegen gab es überhaupt diese Brücke.
Also es ist eine sehr kleine Brücke, da würde ich jetzt tatsächlich gar nicht unbedingt als erstes an Industrie denken.
Wir hatten ja das früher auch da, wo die Rotbaurunken bei uns überlebt haben, da bis dahin ging auch so eine ganz kleine Eisenbahn, wo die dann den Lehm 2 Kilometer dann auch zu der nächsten Backsteinfabrik gebracht haben, wo die dann gebrannt worden sind. Also das sind dann halt so ganz schmale Schienen und solche kleinen Wägelchen.
Tatsächlich ist eine Lehmbahn eher wie so eine Bergbaubahn sozusagen, ne? Mit kleinen Loren und so. Die Krux an der Lehmbahn ist, man konnte halt eben schön den Lehm rausholen und man konnte aber auch den Müll wieder reinbringen. Das ist zum Beispiel auch noch so ein Grundproblem an diesen Lehmstichen, dass man dann teilweise, wenn die ausgelehmt waren, also wenn der Lehm komplett entnommen war, dass man da dann einfach Haushaltsmüll von damals reingefüllt hat. Das ist nicht ganz so schlimm, weil man natürlich nicht so viel Plastik hatte und nicht so viel giftige Geschichten. Aber wenn wir jetzt auch vielleicht alte Strukturen reaktivieren wollen, dann ist es teilweise die Frage, steckt da jetzt noch Müll drunter und müssen wir uns einen Kopf machen oder müssen wir unglaubliche Mengen auch Geld einplanen, um diesen Müll erstmal zu entsorgen. Ne? Aber das war damals völlig normal, wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel hier auch in Leipzig hat man ja in der Südvorstadt diesen Fockeberg. Ne? Das waren Wiesen damals und da hat man dann angefangen, nach dem Ausleben das Zeug reinzubringen. Dann hat man nach dem Krieg da diese Trümmerbahn hingebaut. Das heißt, die ganzen zerstörten Gebäude wurden dann da sozusagen in die Aue gekippt. Und dasselbe ist hier mit diesem Möckernschen Winkel und so. Also es gibt ja ganze Menge Berge, in Anführungsstrichen, in der Aue. Und das sind letztlich alles Mülldeponien.
So, wir stehen jetzt ja hier. Was ist es? Neue Lupe oder Weiße Elster?
Nein, das ist die Weiße Elster.
Das ist die Weiße Elster. Also wir sehen jetzt hier 2 Höckerschwäne, aber auch schon ein Pärchen Schellenten. Der Schicke mit den weißen Flanken und dem weißen Punkt auf dem Kopf, das war bei den Vögeln, ist ja meistens der Mann, der sich aufhübscht. Mhm. Das ist also der Junge gewesen und das bräunlichere, unscheinbare ist das Mädchen. Jetzt sind sie gerade wieder abgetaucht. Hier sind sie jetzt wieder aufgetaucht. Also die heißen Schellenten und sie heißen deshalb so, wenn sie fliegen. Und jetzt sieht man so ein bisschen, dass die so einen schwärzlich-grünen Metallic-Kopf, das ist so sein Balzkleid, damit er sich für die Frauen hübsch macht. Und wenn die fliegen, dann macht das wirklich so ein Geräusch an den Flügelspitzen, als ob die Glöckchen umhängen hätten. Und deshalb heißen sie Schellenten.
Hey, Schon wieder was gelernt.
Da fliegen jetzt gerade zwei Nilgänse los. Das sind so, die sind von alleine aus Ägypten eingewandert. Das ist halt so eine Halbgans, die sind so zwischen Ente und Gänsen. Und die sind leider ziemlich problematisch, weil sie sind sehr aggressiv. Sie brüten zum Beispiel sehr gerne in Rotmilanhorsten oder da drüben ist auch noch ein Teichhuhn, das ist ja wirklich perfekt. Genau. Und die Nilgänse, ja, die sind halt wirklich sehr aggressiv und die gehen dann zum Teil auch, wenn irgendwie, also bei Schwänen klappt es nicht, aber ich habe das schon gesehen, wenn da ein Graugans-Pärchen mit Jungen angekommen ist, dann sind die Nilgänse gekommen und haben die Jungen getötet. Also die sind wirklich ziemlich auf Krawall gebürstet und die schmeißen dann auch irgendwelche Graureiher oder Rotmilane, schmeißen die eben aus deren Horst raus und übernehmen das dann. Und die können auch in Gebäuden brüten und sie können von Januar bis November brüten die. Obwohl die eigentlich aus Afrika kommen, sind die super erfolgreich bei uns. Und ja, normalerweise wäre das alles kein Problem, wenn die Natur gesund wäre. Ja, dann würde die halt mit all solchen Sachen klarkommen. Aber wenn die eben in einem schlechten Zustand ist und dann solche Sachen noch zusätzlich dazukommen, dann bringt das eben die Schwierigkeiten für die einzelnen Arten zu überleben.
So, was wir jetzt machen ist, wir kommen jetzt hier an das sogenannte kleine Herrenholz. Das ist ein Auwaldrelikt. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass hier im Nordwesten auf der Leipziger und Schgeuditzer Flur doch sehr, sehr viel so Offenland und Grünland da war. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, hier diese große Wiese, das ist eigentlich auch historisch so gewesen. Und das ist auch eine Geschichte, wo wir immer sagen, das dürfen wir aber nicht vergessen. Ne? Wir dürfen nicht immer nur vom Auwald reden, sondern wir brauchen eben genauso diese Offenlandflächen. Und wie die entstanden sind oder erhalten wurden, historisch sozusagen natürlich, sind die eben durch diese Hochwasser entstanden und durch eine Beweidung letztlich auch. Ne? Also es gibt in der Ökologie so eine mega Herbivoren-These, also die großen Pflanzenfresser, wo man eben sagt, seit ein paar Jahren, wir dürfen nicht vergessen, dass die natürlich auch einen großen Einfluss gehabt haben. Ne? Bisher ging die Ökologie oft davon aus, dass hier alles sozusagen diese sogenannte potenzielle natürliche Vegetation, hier stand überall mal Wald, aber so ist es halt nicht. Der Wald mag vielleicht das Endentwicklungsstadium sein hier bei uns in der Region, aber natürlich gab es eben immer diese Störungen durch Tiere, durch Hochwasser und so weiter. Und das ist eben das, was diesen besonderen Wert auch ausgemacht hat, ne? Dieses Mosaik geschaffen hat. Was eben ein anderer ganz wichtiger Bestandteil der Aue ist eben das Sediment. Durch diese Hochwässer wurden halt immer hochnährstoffreiches Sediment eingetragen. Letztlich dieser ganze Lehm, der hier abgebaut wurde, ist auch nichts anderes als das, was eben über diese Überschwemmungen über Jahrtausende hier abgelagert wurde. Und dadurch haben wir dann diese Lehmschichten, die eben auch 2 bis 4 Meter dann dick sind. Und das war das, was letztlich die Menschen dann natürlich auch interessiert hat, hier wirtschaftlich zu nutzen, ne? Und wir kommen jetzt gleich in dieses Gebiet rein, wo dann noch bis in die 70er Jahre auch Lehm abgebaut wurde.
Den Mega-Herbivoren, also in Halle gibt es ja das Geiseltalsee-Museum und da kann man sich ja mal angucken, was so in den Erdzeiten hier bei uns für Tiere rumliefen. Ja, also das waren unter anderem mehrere Elefantenarten und das Urpferdchen ist ja zum Beispiel auch am Geiseltalsee gefunden worden. Nee, das ist noch viel, viel älter. Das ist ungefähr, also man sieht gar nicht so richtig, dass es ein Pferd ist.
Eher so Größe von einem Hund oder
genau,
einer Katze?
Ja, ja, genau. Das kann man sich da angucken. Und ja, es gab hier zum Beispiel, ist natürlich schon etwas länger her, zum Beispiel auch Krokodile und so, ja. Die Vorstellung, die man so bei der Mega-Herbivoren-Theorie hat, dass das eben so eher so Savannen- oder parkähnliche Strukturen waren. Das ist halt so Gruppen von großen Bäumen gab oder Einzelbäume und dazwischen waren halt viele große Tiere unterwegs, die Pflanzen gefressen haben und dann auch viele große Tiere, die Pflanzenfresser gefressen haben. Ja, und das hat halt da wahrscheinlich ist der Mensch dann schon recht erfolgreich gewesen. Wir hatten ja auch Mammuts waren ja dann zum Beispiel auch da neben den anderen Elefantenarten und die hat er ja alle auch recht erfolgreich schon ausgerottet und dezimiert, sodass sich dann danach wahrscheinlich wieder mehr Wald ausbreiten konnte. Aber das war halt immer so ein, ja, wie so ein Hin- und Herschwingen wahrscheinlich.
Wie wir uns so Afrika vorstellen.
Ich habe assoziiert mit Savanne tatsächlich auch eher Trockenzeit und Regenzeit. Ja. Also während hier ja doch die 4 Jahreszeiten auch so stark ausgeprägt sind. Wie passt denn das so zusammen?
Naja, ja, das ist halt A, deine oder unsere Vorstellung, dass uns da als erstes Afrika einfällt. A, können wir uns überlegen, dass ja, wo wir hier sind, dass wir nicht immer an der gleichen Stelle auf der Erde waren, sondern die Kontinentalplatten bewegen sich ja auch. Also ich glaube, wir waren ursprünglich mal deutlich weiter südlich. Und ja, gerade in den letzten Jahrzehnten haben wir ja jetzt erlebt, dass wir eigentlich nur noch weitestgehend nur noch zwei Jahreszeiten haben. Dass wir halt einen krassen Sommer haben und einen sehr langen Herbst, der dann halt bis zum Sommer geht. Und das ist dann tatsächlich was anderes als in den afrikanischen Savannen. Aber dadurch könnte es halt auch zu ähnlichen Strukturen kommen, weil wir eben ein Niederschlagsproblem haben. Ja? Also die letzten 4 Jahre, da hatten wir Niederschläge deutlich unter 400 mm. Das UFZ, der hallische Teil, hat ja in Bad Lauchstädt so eine Klimastation, wo die auch eine Wetterstation vom Deutschen Wetterdienst haben. Wo auch ein NABU-Mitglied von uns ist, da der Chef von der Anlage, sodass wir dann da Zugriff haben auf die Daten. Und ja, der niedrigste Jahresniederschlag waren, glaube ich, 254,5 mm. Und die Wissenschaft spricht halt von, dass so ab 400 mm Jahresniederschlag ist so die Grenze, wo Bäume und Sträucher möglich sind. Und das ist dann also deutlich unterschritten. Ja, und das ist halt genau das, was wir so in den letzten Jahren eben nicht nur im Harz. Ich war gestern im Südharz unterwegs, da sieht es auch schlimm aus, aber das ist halt auch Menschen gemacht, sind die ganzen, hauptsächlich die Fichten weggestorben. Aber hier sterben eben auch die ganzen Bäume reihenweise weg, ja, eben durch den mangelnden Niederschlag. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, warum wir hier dringend wieder Grundwasser in der Aue brauchen, damit die Bäume auch in Zeiten, wo es mal nicht regnet, dann überleben können, weil sie eben davon zehren können, dass halt Wasser am Boden ist. Und das UFZ macht ja auch diesen Dürre-Monitoring, erstellen die ja, sodass man gucken kann, wie die Bodenfeuchte in verschiedenen Tiefen des Erdbodens ist. Und da ist halt hier unser Gebiet zwischen Halle und Leipzig oder das südliche Sachsen-Anhalt, ist da halt immer am schlimmsten betroffen von Dürre bis in 2 Meter Tiefe, so ist dann da zum Teil gar kein Wasser mehr gewesen. Und das ist dann halt ein großes Problem. Irgendwann wird der Boden quasi richtig hygroskopisch, wenn er dann richtig ausgetrocknet ist, dann wird er Wasser abweisen und es dauert dann ganz lange, bis der überhaupt wieder Wasser aufnehmen kann. Und wenn es dann mal regnet, dann ist es halt so, dass das tatsächlich hauptsächlich oberflächlich abfließt und gar nicht in den Boden reinfließt. Das ist dann so wie selbsterfüllende Prophezeiungen, ja, dann wird es quasi immer schlimmer, wenn irgendwann mal ein bestimmter Punkt überschritten ist. Ja, das sind dann so ähnlich wie Kipppunkte.
Berlin wird dann irgendwann wie Beton, ne?
Genau.
Jetzt wird es so ein bisschen waldig.
Wir gehen jetzt hier auf der Strecke von der alten Lehmbahn. Man sieht tatsächlich vorne sogar noch ein paar Gleisstücke. Also unterm Schnee. Genau, und wir kommen jetzt sozusagen rein in dieses Herrenholz und weiß ich nochmal, ach, das ist ja der Wahnsinn.
Hier sind die ersten Winterlinge.
Ganz gelb, mit einem grünen Kranz.
Wie eine Haltkrause, ja. Genau. Wie so ein Harlekin oder so. Genau, total schick, wir können ja mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob die riechen.
Das sind die sehr wenig nur. Aber wie du schon gesagt hast, auf einmal dieser Wärmeeinbruch, ne, dann haben wir im Februar alles zwischen minus.
Ist total irre, wie schnell die Natur da so reagiert. Ja. Ich war, wie gesagt, gestern im Südharz. Da waren auf einmal schon wieder ganz viele Kranichschwärme, die richtig schnell nach Norden geflogen sind. Ganz plötzlich waren dann auch einmal über jedem Gehölz schon die Rotmilane da. Ja. Vorige Woche hat man noch riesen Schnee. Also die haben dann irgendwo quasi in den Startlöchern gesessen und haben jetzt gesagt, jetzt müssen wir los. Morgen früh will ich mein Nest haben. Ganz toll.
Nicht, dass der Heinz wieder vorher war.
Ja, genau.
Welche Arten sind denn so ganz typisch für das Auenwaldgebiet?
Ja, zum Beispiel die Rotbarunken hatten wir ja vorhin. Die sind eben normalerweise auf den überfluteten Grünländern. Und der Laubfrosch ist auch recht typisch. Das ist auch, der hat sich ja dann, ich würde sagen, so in den 90er Jahren massiv in der Elsterlupperaue ausgebreitet.
Ja gut, so ein paar andere typische Arten hatten wir ja auch schon genannt, ne? Also gerade Gerade diese ganzen Pionier-Amphibienarten wie eben Moorfrosch, Wechselkröte, Knoblauchkröte, das sind so noch so die ganz typischen. Der Grasfrosch auch, wobei eben Gras- und Laubfrosch ja eigentlich nicht so sehr wirklich auf die Aue angewiesen sind, ne? Sondern auch eher in der Normallandschaft noch eine Chance haben. Ansonsten muss man halt auch sagen, natürlich alles, was sozusagen Predator von Amphibien ist, also gerade vor allen Dingen sowas wie Störche oder so, ne, die brauchen halt einfach nasse Wiesen, um da die Frösche zu jagen. Also das sind so auch so typische Auenzusammenhänge sozusagen. Ne? Das ist das, was dieses Ökosystem ausmacht.
Ein bisschen müssen wir dann vielleicht doch auch überlegen, wann wir umkehren. Ich würde eigentlich vorschlagen, wir gehen jetzt noch einmal vor bis zu dieser Lache 4 und dann einfach wieder zurück, weil da ist auch noch mal so ein bisschen eine Besonderheit, was so auentypische Arten angeht.
Wo sind wir denn jetzt gerade?
Wir sind jetzt immer noch auf diesem Lehmbahndamm und das ist jetzt so die Verbindung zwischen den nördlich und den südlich gelegenen Lachen, einfach damit das Wasser hier auch ein Stück weit durchfließen kann und damit auch möglichst viele Lachen was abbekommen, ne? Weil sozusagen über nur Grundwassersickerung werden die Lachen nicht vollständig gefüllt. Das ist tatsächlich auch mal vom NABU mitgebaut worden, weil sozusagen sonst vorher dieser Lehmbahndamm, der war halt eine richtige Trennung. Ne? Das heißt, man hatte das Wasser, was von Norden, von der Weißen Elster kam, das ist dann sozusagen in den Lachen hier nördlich geblieben. Genau, und wir sind an dieser Stelle auch noch, weil es hier die sogenannte Lache 4, die sind dann durchnummeriert worden. Dann hier ist jetzt mal nass. Und hier zum Beispiel gibt es auch so eine Besonderheit, das ist die Sumpfwolfsmilch. Das ist auch eine besonders geschützte Art. Hier dieses trockene Gestängel, was sozusagen so ein bisschen mittendrin steht. Das ist zum Beispiel auch so eine Art, die braucht eben zur Verbreitung das Hochwasser. Das spricht, die Samen werden sozusagen verteilt, liegen dann auf dem nackten Rand, auf dem Uferbereich. Und wenn dann eben entsprechend das Jahr wieder losgeht und dann sozusagen die Sonne kommt und es wärmer wird, dann fangen die an zu keimen und etablieren sich da. Und dann, wenn die älter sind, dann halten die auch diese Überstauung aus. Ne? Also dann stehen die auch durchaus im Nassen, kein Problem.
Welche Bedeutung hat die Aue für das Klima von Leipzig, von Halle? Ja, von vielleicht dieser Region,
nicht
deutschlandweit,
nur,
als
nicht
auch
nur
von global.
Dieser Region. Auen haben auch global eine ganz, ganz wichtige Rolle im Klimaschutz. Auen speichern mehr CO2 als so mancher andere Lebensraum. Wir reden immer nur über Waldmehrung, aber was in den Auenböden an CO2 gelagert wird, plus Auwald, wenn es Bewuchs ist sozusagen, das geht weit darüber. Es gibt dazu auch Studien, was sozusagen an Kohlenstoffvorrat in solchen Auen zu finden ist. Da gibt es auch am UFZ was aktuell läuft oder noch jetzt in der Publikation ist. Also das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, der Auenschutz. Ne? Also das heißt, letztlich ist das wieder so ein Punkt, wo man ganz viele Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Ich habe ja schon immer gesagt, Auenschutz ist auch Hochwasserschutz, auch wenn das die Hochwasserschutzbehörde manchmal noch nicht so sehen will. Aber in anderen Teilen Deutschlands ist man da auch weiter. Und es ist aber eben auch Klimaschutz. Also abgesehen davon, dass wir uns unseren Erholungsraum bewahren, dass es uns Menschen gut tut, dass wir auch mikroklimatisch eine enorme Verbesserung haben. Wenn man zum Beispiel guckt, die Temperaturunterschiede in diesen heißen Jahrhundertsommern zwischen Aue und Außen oder solche Geschichten. Ne? Es ist immer ein Puffer, es ist immer ein Rückzugsort. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, die Auen zu schützen und eben die Auen auch tatsächlich wieder als funktionierende Auen zu entwickeln. Weil das, was wir uns im Augenblick unter dem Auwald vorstellen, das ist halt doch eigentlich auch weit entfernt von dem teilweise. Richtiger Auwald heißt aber auch, dass man im Winter mal den einen oder anderen Weg eben nicht gehen kann. Ne? Und das ist zum Beispiel auch was, was man sich nicht so richtig traut zu sagen. Oder wo es dann die Proteste geben wird vielleicht. Ich kann mit meinem Hundi da nicht Gassi gehen jetzt. Das ist ja wirklich das Entscheidende.
Ja. Und jetzt würde ich mal so ein Gedankenexperiment gerne machen. Angenommen, die Aue trocknet oder der Auenwald verschwindet. Wir haben das Jahr 2040 und es gibt keinen Auenwald mehr zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt. Was bedeutet das für uns und für die Temperaturen?
Und die Verdunstung von Wasser erzeugt ja Verdunstungskälte. Das ist also auch ein ganz wichtiger Faktor, der dann wegfallen würde. Und das hat ja dann auch die Verdunstung über Land. Wir denken ja, dass halt Niederschläge, die kommen halt, kommt halt das Wasser, was über dem Meer verdunstet ist, und regnet dann über uns rüber herab. Aber es ist halt tatsächlich so, dass ich glaube, 2/3 der Niederschläge auf Landflächen sind halt Wiederverdunstung vom Land und das nicht vom Meer. Und das ist halt ein großes Problem bei uns, weil wir eben so hauptsächlich Landwirtschaftsflächen in Deutschland haben, wo halt zum Teil 3/4 des Jahres keine Vegetation drauf ist. Dadurch haben wir dann eben ganz andere Verdunstungsverhältnisse. Ja, da haben wir halt ganz schnell verdunstet ist das Wasser und dann danach ist es halt weitestgehend trocken. Und wenn man eben Vegetation auf der Erdoberfläche hat, dann hat man halt solche Verzegerten. Und in weiten Teilen des Jahres hat man da eben Verdunstungseffekte. Und die würden dann eben auch noch zusätzlich wegfallen, sodass es dann so eine Abwärtsspirale würde dann halt immer schlimmer werden, immer heißer, immer trockener. Ist nichts, was ich mir vorstellen möchte.
Wahrscheinlich trifft es das wirklich, ne? Also im Prinzip würde es dann einfach weiter Richtung Steppe gehen. Und wir haben ja auch schon gesagt, es ist ja schon so trocken, das Gebiet hier. Es sind ja schon so gewisse Versteppungstendenzen auch festzustellen. Und wenn wir die Aue in der Form nicht hätten und tatsächlich das Wasser nur noch so schnell wie möglich durchleiten, dann würde das diesen Prozess natürlich beschleunigen.
Bisschen sieht man das ja, selbst wenn man sich die Hochwasser, die waren, hatten 2010 und 2013 war das, glaube ich, wo die großen Hochwasser waren, ja, das 11 und 13, das Hochwasser ist nicht aus Sachsen-Anhalt gekommen oder so, ja, also selbst da hat es bei uns unterdurchschnittlich geregnet, obwohl die Weiße Elster und die Saale und die Elbe voll waren, aber das Wasser ist halt aus anderen Regionen Europas gekommen, selbst da war es hier zu trocken.
Hier frisch war in Leipzig vor vielen, vielen Jahren. Da sind wir hier rauf und runter gefahren und dachten, auch schön, hier kann man am Fluss Rad fahren. Und das dauerte auch, bis ich gemerkt habe, das ist eigentlich nicht das, was wir uns unter Fluss vorstellen. Und eigentlich ist das eine Sünde und nicht meine schöne Ausflugsstrecke so ungefähr. Ne?
Ja, wie ist das dann jetzt quasi hier so zu stehen an dem... Quasi
das Wasser geht vorbei. Wir wollen es in der Aue haben.
Wahnsinnsgeschwindigkeit, das sieht man hier jetzt gerade ganz krass im Gegensatz zu den Gewässerteilen, wo wir eben unterwegs waren. Ja, das ist ja, keine Ahnung, dreimal so hohe Fließgeschwindigkeit. Ja, also wir brauchen das Wasser hier vor Ort und wir schicken es einfach in die Saale und in die Elbe.
Das sind Mengen, die hier durchgehen. Ne? Also wir reden davon, dass man das für einen kleinen Fluss irgendwie, keine Ahnung, wenigstens mal 10 Kubikmeter in der Sekunde braucht. Selbst das bekommen wir nicht von der Landestalsperrenverwaltung. Und was hier durchgeht, das sind viel, viel mehr. Ne? Also, und das wird ja auch nicht gebraucht. Am Ende fließt das auch an allen Mühlen vorbei. Ne? Es ist ja auch immer noch so ein Argument, an der Weißen Elster hat man halt noch viele Mühlen. Die haben ein Wasserrecht und wenn die ihr Wasser nicht kriegen, dann klagen die. Das ist zum Beispiel auch wieder sowas, ne? Wo das eigentlich auch verhindert, dass wir hier Sachen tun, für die wir eigentlich da sind und auch zu denen wir verpflichtet sind. Und hier dieses Gewässer, das strömt hier durch, das tieft sich weiter aus. Es ist genau dasselbe Problem eigentlich wie immer. Ich weiß jetzt nicht genau, also wenn das hier richtig bis zur Kante voll ist, dann reden wir hier über 500 Kubikmeter. Ne? Also es ist ein richtig großer Fluss dann. Und das ist dann einfach nur weg. Ja, man sieht hier jetzt schon mal ganz gut, ne? Ich meine, man ist so gerade über diese Terrassen, die nennt man Bermen, ne? Und das ist sozusagen immer so eine zweite Stufe und dann in der Mitte das Hauptgerinne, ne? Und hier sieht man jetzt ja schon sehr schön, dass wirklich durch dieses Schmelzwasser am Oberlauf schon so viel Wasser drin ist, dass das eben über diese alte oder diese eigentliche Uferlinie ja schon hinausgeht, ne? Und trotzdem ist hier einfach keine Chance, dass die Aue davon profitiert, ne? Weil da geht es halt einfach nicht durch und selbst wenn... Ich sag mal, wenn man jetzt so ein bisschen mal versucht, hier zu nivellieren, ne, wie hoch das steht. Also das ist jetzt vielleicht so gerade an der Geländekante in dem Auenbereich. Ne? Viel höher steht das nicht. Das heißt also, selbst wenn man hier auch einen Deich schlitzen würde oder sowas, heißt das noch lange nicht, dass man wirklich in der Aue was bewegt. Das ist eigentlich das, was auch Martina ja vorhin schon mal angesprochen hat. Also man braucht eigentlich, muss man wirklich diesen Fluss auch höher bringen. Dafür gibt es auch Möglichkeiten, auch technische Möglichkeiten. Das nennt sich Sohlanhebung. Da kann man zum Beispiel Sohlschwellen einbauen. Dann schiebt sich das Sediment bis an die Sohlschwellen ran und dadurch erhöht sich dann diese, ne, diese Grundsohle. Das ist aber auch wiederum ein langer Prozess. Wir hatten vorhin das Thema mit dem ganzen Geschiebe, ne? Also mit dem ganzen Material, was so ein Fluss normalerweise mitträgt, was hier eben in dem Elsterbecken landet. Am Rhein zum Beispiel wird in Riesenmengen kippen die Kies und Steine in den Fluss, weil man sagt, wir brauchen dieses Geschiebe. Wir brauchen das Geschiebe auch, zum Beispiel diese Geschwindigkeiten. Ne? Geschiebe heißt immer, dass sich am Grund auch eine Verwirbelung auftut. Und eine Verwirbelung ist immer ein Abbremsen. Letztlich dieses Prozesses. Ne? Also alles Gründe, wo man sieht, das, was hier gerade funktioniert oder was hier gerade passiert, das hat den ganz gegenteiligen Effekt von dem, was wir brauchen. Aber das ist das, was unseren Wasserwirtschaftlern, den Herren über das Wasser, der in den Gewässern erster Ordnung vorschwebt. Es kommt Hochwasser und wir kriegen es schadlos durch. Alles andere ist egal. Schadloser Abfluss. Über alles.
Ja, schadlos ist schon auch ganz schön zynisch irgendwie dann so in der, ja, in dem,
weil man die Naturschäden halt nicht sieht.
Genau. Und das hat halt dieser technische Hochwasserschutz hat halt aber auch immer wieder Grenzen, ja. Und dann kommt halt wieder ein Jahrhundert oder Jahrtausend Hochwasser, wo die Deiche halt nicht reichen. Aber also klar könnte man jetzt, wenn man das Geld hätte und die Lust hätte, hier nochmal 5 Meter draufsetzen oder sowas, ja. Aber das ist dann einfach auch nicht wahnsinnig attraktiv in der Landschaft so, ja. Und da muss man eben abwägen. Und es ist halt deutlich einfacher und preiswerter, wenn man die Retentionsflächen rundherum wieder nutzen würde, wo das Wasser hinfließen kann und dann steht es da halt mal ein Weichen und dann fließt es langsam wieder ab.
Ein schönes Beispiel vielleicht auch dafür, ne? Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du mal in Grimma warst. Also Grimma ist halt so eine sächsische Kleinstadt an der Mulde, die war damals 2002 ganz, ganz stark betroffen. Also auch wirklich dramatisch. Das ging bis in die USA durch die Medien. Dramatisch auch in dem Sinne, da war alles gerade saniert und dann kommt dieses Hochwasser. Und da hat man jetzt, weil dieses Tal einfach zu eng ist, eine Hochwassermauer gebaut. Das heißt, man hat die ganze alte historische Stadtmauer abgerissen. Das war total niedlich. Die hatten da ihre kleinen Pavillons oben auf der Mauer und so, so auch schon seit 100 Jahren und so. Und dann hat man halt festgestellt, wenn wir das hier durchbringen wollen, dann brauchen wir eben noch höher. Und dann hat man noch eine höhere Mauer gebaut. Das heißt, die Leute in der Stadt, die gucken jetzt auch im ersten Stock nur auf Mauer. Und dann hat man die noch ein bisschen verkleistert, damit das nicht so hässlich aussieht, der Beton. Aber am Ende ist das nichts anderes, als die sitzen im kleinen Hinterhof und gucken auf die Mauer. Und da ist eben auch der Hintergrund letztlich, was man so an Sünden in der Vergangenheit gemacht hat. Früher ist das Wasser sozusagen über einen Wallgraben an der Stadt, hinter der Stadt vorbeigelaufen und dann wieder in die Mulde rein. Da stehen jetzt halt die Gründerzeitvillen, die will keiner abreißen. Da sind die großen Bundesstraßen oder nicht mehr, die ist jetzt hochgelegt, aber sozusagen die alten großen Erschließungsstraßen für diese Stadt. Und das ist gesetzt. Und also die Konsequenz ist, wir brauchen halt noch eine höhere Mauer vorne.
Ja, aber das ist halt auch sehr kurz gedacht. Ja. Das Problem haben wir ja auch wieder selber erzeugt, weil wir halt das, was wir hier gemacht haben, haben wir halt flussaufwärts überall auch schon gemacht, an den ganzen kleinen Nebengewässern und Gräben und so. Wir haben halt eine massive Entwässerung der Landschaft schon in den Gebirgen oben und dann bildlich gesprochen ist das Hochwasser von gestern im Gebirge heute schon hier und das hat früher war das alles zeitversetzt, die ganzen einzelnen kleinen Bäche und so. Das kam dann eben alles nacheinander und da gab es solche riesengroßen, krassen Peaks, gab es dann da eben ganz, ganz selten, weil das eben alles zeitlich und räumlich verschoben war. Und das hat man eben durch diese Kanalisierung hat man eben erreicht, ja, es fließt super schnell ab, aber wenn es kommt auch super schnell her. Und dann kann das mal ganz schnell richtig in die Hose gehen, ja, und das ist eben menschlich erzeugt. Wenn es also weiter oben die Flussläufe in Ordnung gewesen wären, dann wäre es halt in Grimma nie zu solchen riesengroßen, also nicht nie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zu solchen riesengroßen Wasserständen kommt, ist dann eben deutlich geringer, wenn das eben alles deutlich räumlich und zeitlich entzerrt ist.
Wobei man auch sagen muss, in Grimma zum Beispiel gibt es an einer Mühle so eine Hochwassermarken, so eine historischen. Das ist schon beeindruckend, ne? Aber das, was da 2002 durchgegangen ist, das schlägt alles. Also das ist wirklich nochmal eine ganz andere Qualität, das muss man ganz klar sagen. Die hatten schon immer Probleme mit und das ist ein enges Tal und dahinter ist direkt eine Flussschlaufe, wo sich's noch zurückstaut und so. Aber es ist halt trotzdem immer eine Verschärfung letztlich und wir haben das nie wirklich bedacht. Ne? Ich meine, am Ende haben wir Menschen immer gedacht, wir kriegen das technisch in den Griff und dann bauen wir den Deich halt noch ein bisschen höher, aber irgendwo ist dann auch Schluss.
Wir blicken jetzt gerade auf die Luppe und wir blicken auf den, wie heißt es, schadlosen Abfluss und wie schadlos oder schadvoll der ist, die Auswirkungen auf Mensch, Tier und auch unser Klima und das Ökosystem im Allgemeinen. Das haben wir auf jeden Fall, glaube ich, in unserem Spaziergang auch ganz gut aufzeigen können.